So, ich glaube, hier geht was.
Herzlich willkommen zu, ich höre mich noch nicht, Chaos im Radio in der Juli-Ausgabe. Höre ich mich? Nee, ich höre mich nicht.
Nee, du hast wahrscheinlich nichts.
Hallo,
Aber
hallo, hallo.
ich höre dich. Das ist ein gutes Zeichen.
Okay,
Also
cool.
wahrscheinlich muss ich nur noch rausfinden, wo ich deinen Kopfhörer hochdrehe.
Alles gut.
Weil es ist ja ganz schön Chaos im Radio.
Ja, wie immer.
So, Cyrox, hörst du denn was?
Ja, ich höre euch.
Ich höre dich auch.
Achso, ihr hört ja alles. Ja, das ist ja gut. Na dann, lass uns doch anfangen, Genie. Hallo.
Hallo.
Und hallo, Cyrox.
Hallo.
Hallo, Hannes.
Hallo.
Achso, hallo. Das bin ich. Leider, wie ihr hört, ist heute der Knurps nicht dabei. Der baut irgendwas ab. Und wir grüßen ganz lieb. Und sind furchtbar traurig, dass du nicht hier sein kannst, vor allem weil ich jetzt hier die Regler schiebe. Ich mache das gar nicht so professionell.
Du bist heute unser Master of Disaster.
Genau.
Sehr gut.
Oh, ein Kaugummi habe ich im Mund. Alles super.
Eieiei.
Master Regler.
So, genau, wir sind Chaos im Radio. Wir sind zu hören montags 21 Uhr, und zwar jeden zweiten Montag im Freien Radio Potsdam. Auf UKW, na, wo ihr gerade eingewählt habt. 88 irgendwas ist das immer.
88,4 in Berlin und in Potsdam auf 90,7
Ach, guck. Und DAB Plus?
Auf FR, BB und 24,3.
Super. Und wenn ihr das gehört habt, dann wollt ihr uns vielleicht auch Feedback geben unter radio@ccc-p.org oder auf Mastodon unter @ccc-p@chaos.social. So, und jetzt, wo wir das hier abgearbeitet haben, können wir mit dem Chaos losgehen. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Wir spielen ja hier immer freie Musik.
Ja.
Und die lief ja auch eingangs, um unser viel schlimmeres Chaos zu überdecken. Und das war ein langer Instrumental-Track, wie immer aus dem Free Music Archive, deshalb unter einer Creative Commons Lizenz. Und das Ganze war von Koi Discovery, so wie die Fische.
Okay.
Ein Lied namens Interiors. MP3. Mal sehen, ob das Punkt MP3 da wirklich zum Titel gehört, weiß ich nicht, aber steht hier so drin. Genau, wir werden heute noch mehr aus dem Free Music Archive hören, aber das war es erstmal davon. Genau. So, jetzt können wir Themen besprechen. Was haben wir denn für Themen?
Team, was haben wir denn für Themen?
Ich habe auf jeden Fall mal eine Sache notiert, die mir so ein bisschen zwischendurch mal durch die Finger kam, müssen wir jetzt nicht vielleicht so mega groß auswalzen, aber es gibt einen neuen Zahlungsdienst, der sich da Vero nennt, mit W wie Wilhelm Ero, der quasi eine neue Alternative zu PayPal sein soll, und zwar aus Europa stammt. Nachdem sich Giropay nicht so wirklich durchgesetzt hat,
Pay direkt.
Pay Direct
Ich kenne auch nur Pay Direct, ja.
oder Quid, was dann später Giropay Geld senden wurde, soll Vero jetzt der neue Zahlungsdienst sein, der vielleicht ein bisschen mehr Erfolg hat. Das hatte ich bloß mal in den vergangenen Wochen so ein bisschen mitbekommen, und wollte das hier mal ein bisschen droppen. Ich meine, grundsätzlich finde ich es durchaus gut und richtig, dass man nicht so ein Ökosystem hat, wo so ein Monopol irgendwie da ist. Also zumindest in Europa oder vielleicht mindestens mal in Deutschland habe ich schon den Eindruck, dass irgendwie PayPal für alles irgendwie verwendet wird, wenn es irgendwie heißt, ey, ich schulde dir Geld, ich schick dir mal Geld.
Da ist ja auch gerade wieder schöne Fernsehwerbung drüber, ne? Mit den Fußballern.
Äh,
Du
es
hast keine
gibt
Spiele geguckt, okay, gut.
doch, ich habe durchaus diesen Wettbewerb mit Fußball geguckt, aber gib mir ein bisschen mehr Kontext.
Ne, da war, glaube ich, auch, jetzt müsste ich die Namen zusammenbekommen, ich glaube Schweinsteiger und Podolski, und die waren halt dann immer so, ja, hier, du schuldest mir noch was, und dann, ach, PayPal ist einfach, und da war ganz viel PayPal-Werbung eben über genau diesen Anwendungsfall.
Ah, also ausnahmsweise mal kein chinesisches Unternehmen, das Werbung gemacht hat. Weil das gab es nämlich auch während
Das
der.
gab es sehr viel, ja.
Ja, also.
Temu. Ich sollte nicht
Ja.
so viel Markendrop, Entschuldigung.
Ja. Also ganz, 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 ganz böse und wenig nachhaltige Dropshipper zum Beispiel, ja. Genau. Nee, aber das, wie gesagt, das mit dem Vero, das hatte ich halt irgendwie mal gehört. Hab jetzt selber keine Erkenntnisse dazu, aber damit man es vielleicht mal gehört hat, da gibt es was Neues. Und nein, das ist keine Empfehlung, aber kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn man jetzt nicht nur auf PayPal oder andere Dinge setzen will.
Ja, zumal, genau, also es gab ja die, das ist übrigens auch wieder eine Initiative der Sparkassen und Volksbanken im Wesentlichen, was auch immer so ein bisschen, glaube ich, das Problem ist, warum diese Projekte ein bisschen schwierig starten, weil halt jetzt Menschen, die bei Direktbanken sind, es gibt einige Direktbanken, bei denen viele jüngere Leute sind, weil sie halt dieses Filialsystem nicht mehr benötigen. Mhm. Und die sind auch hier jetzt wieder explizit nicht dabei. Ein paar von denen sind wohl für die zweite Phase, aber einige haben sich auch noch gar nicht geäußert. Und das sind, heißt halt, die sind wieder komplett außen vor, zumindest im Beginn, was genau das Problem war, was auch PayDirect zum Beispiel hatte. Ich weiß, ich habe eine Weile PayDirect benutzt und fand das gar nicht so verkehrt. Aber ja, das wurde dann auch schnell wieder abgeschafft. War ganz spannend. Ich hatte einmal ein Problem mit PayDirect und habe ein Support-Ticket aufgemacht und dann wurde mir quasi die Telefonnummer des Sachbearbeiters in irgendeiner Bank gegeben. Mhm. Und dann habe ich wirklich mit dem Menschen geredet, der zumindest das System aufsetzt. Wahrscheinlich nicht derjenige, der es implementiert, aber doch derjenige, der irgendwie direkt an der Quelle sitzt. Das fand ich ganz spannend. Aber daran hat man eben auch gesehen, wie wenig Menschen das benutzen. Und ja, wäre schön, wenn da was anderes kommt. Das nächste, was dann auf der Agenda steht, wäre ja der digitale Euro, wobei der einen leicht anderen Einsatzzweck hat. Und ja, dafür, das sollten wir uns vielleicht mal irgendwie auf die Themenliste schreiben, das zu erörtern, was da so der Unterschied ist zwischen dem typischen PayPal und dem digitalen Euro und wofür das eigentlich sein soll. Aber ja, wäre schön, wenn es mal einen europäischen Dienstleister gäbe, sodass man nicht mal Geld über eine amerikanische Firma bringen muss, denn das hat ja auch eine gewisse Relevanz, wenn eine andere Nation sozusagen den Geldverkehr kontrolliert, und das ist ja leider bei den amerikanischen Unternehmen immer so.
Also ja, man muss es auch nicht generell an Nationen unbedingt aufhängen, aber ich sag mal so, aus so einer Chaos-Denke heraus mit so dezentrale Systeme fördern und gegen Monopole sein, ist ja generell eine gute Sache.
Ja, ja.
Ja, und deswegen ist es besser als so ein Monopol-Ökosystem.
Zumal mich ja auch noch zusätzlich ärgert, dass meine Bank, der ich ja Geld für ein Girokonto gebe, in der Regel eigentlich überhaupt nichts mehr für mich tut. Weil das Überweisen und so weiter, wenn das nicht über Lastschriften stattfindet, sondern über PayPal oder das Kreditkartenunternehmen, hat meine Bank damit gar nichts mehr zu tun. Also wofür gebe ich denen dann eigentlich noch Geld? Nur damit sie mir die Zahl anzeigen? Das ist ein bisschen komisch.
Ja.
Naja. Du, Genie, zieh dir doch mal das Mikrofon 2 rüber.
2?
Mhm.
Das ist 2. Ach, da.
Ja. Ich habe gerade gemerkt, dass das Mikro gar nicht läuft, das, was du da vor der Nase hast.
Ist das
sag
hier?
Mal was. Oh ja, oh, guck mal, wie schön wir deine Stimme jetzt hören.
Ich habe sogar einen Assistenten hier, Mensch, perfekt.
Das ist Wahnsinn. So super,
jetzt so haben wir
ein bisschen besser. Ja,
sehe ich zwar nicht meinen Laptop mehr, ach warte, so, jetzt. So ein großes Mikro. Meine kleine Genie.
Ach, also ich kann ihn noch sehen. Also.
Ja, gerade so.
Naja. Ja, ansonsten haben wir zum Beispiel keine Schaltsekunde dieses Jahr.
Wie bitte? Das musst du mehr ausholen.
Also dieses Jahr wird es wohl keine Schaltsekunde geben, was ja, also Schaltsekunden so generell sind ja immer ein Problem. Also vielleicht ist nicht so direkt im Alltag bemerkbar, aber für so Computersysteme ist das immer schwierig, so eine Sekunde mehr, so außer der Reihe. Gibt dafür zwar Protokolle und auch Datenbanken, in denen das vorgemerkt wird, aber es bringt immer Probleme mit sich, wenn man halt so kontinuierlich voranzählen will und dann irgendwie rechnen will, okay, wie viele Tage sind da jetzt oder wann sind Dinge nacheinander gelaufen. Schaltsekunden sind immer ein Thema. Große Unternehmen wie Google beispielsweise haben dann schon auch irgendwie angefangen, sich da Alternativen zu überlegen, dass sie so diese Schaltsekunde über den Tag verschmieren, in Anführungsstrichen. Aber dieses Jahr wird es keine Schaltsekunde geben. Das ist vielleicht eine Sache, über die man sich vielleicht freuen kann, zumindest aus IT-Sicht.
Ich glaube, dafür wird der Drift ein bisschen größer. Ne? Also das Problem ist ja hier irgendwie, dass Tage nicht gleich lang sind und das tatsächlich auch minimal schwankt durch gewisse astronomische Faktoren. Und man halt immer mal korrigieren muss, damit 12 Uhr weiter Mittag bleibt. Genau, dazu gab es die Schaltsekunde und es gibt da, wie gesagt, ja, wie du schon gesagt hast, immer dieses Komitee, was darüber entscheidet. Und ich glaube, diesmal haben sie sich irgendwie verstritten, haben sie entschieden, okay, wir machen das nicht. Aber das ist jetzt nicht, weil der Tag gerade tatsächlich 24 Stunden lang war, sondern weil sie einfach gesagt haben, ist uns jetzt mal temporär ein bisschen egal. Die Schaltsekunde macht mehr Probleme, als sie Gutes tut. Und deswegen gibt es die wohl dieses Jahr nicht. Ja, ganz interessant. Wenn man sich so manche Spezifikationen in Programmiersprachen anguckt, wo es spezielle Zeitformate gibt. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal gesehen habe bei meiner Konfrontation mit PHP, mhm. Zeitdatentypen. Und da steht halt immer drin, ja, die Stunde ist, der Stundenwert darf sein zwischen 0 und 24. Der Monatswert zwischen, Tageswert zwischen 1 und 31 und der Minutenwert zwischen 0 und 61 und der Sekundenwert auch zwischen 0 und 61 mhm. oder 62 sogar, weil theoretisch könnten zwei Schaltsekunden in einer Minute sein.
Tja.
Ganz wild, ganz wild. Und ja, das will man alles. Also überhaupt Zeit, damit will man in Programmiersprachen gar nichts zu tun haben. Zeitzonen, die sich ständig verändern.
Ja.
Furchtbar.
Ja, also Ich sag ja immer, es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die werden uns noch sehr, sehr lange verfolgen in der IT. Das eine ist halt so Rechnen mit Zeit und gerade auch so mhm. Zeitzonen, Schaltsekunden und ähnliche Dinge. Und das andere sind so Zeichenkodierungen.
Oh, Zeichenkodierungen, ja. Wobei es dafür ja zumindest gefühlt eine Lösung gibt, die wir einfach nur nicht durchgängig implementieren können. Ich weiß nicht, ob UTF-8 tatsächlich noch Sachen hat, die nicht alles abbilden können, aber meines Wissens ist eigentlich alles drin. Das Problem sind nur halt die alten Systeme, die
UTF-8
noch nicht nutzen.
Naja, japanische und chinesische Zeichen und so sind, glaube ich, eher in UTF-16.
Hm.
Also.
Müssen wir nochmal gucken. Ich dachte, war nicht der Unterschied, dass UTF-8 beliebige Länge hat und UTF-16 hat die festgelegte Länge?
Nein, also, ach so, so rum. Ja, also UTF-8 ist halt beschränkt auf bis zu 4 Byte.
Und 16 und bis 8?
Da müsste ich nachgucken.
Bis viele Byte. Ah, okay. Na gut, okay, haben wir das also auch noch nicht gelöst. Herrlich. Die Lösung für das Zeitproblem war ja in den 90er Jahren verfügbar. Die Swatch-Time. Könnt ihr euch noch erinnern?
Nee,
nein.
Ich habe nochmal einen Wikipedia-Artikel dazu gelesen.
Also da hat der Uhrenhersteller Swatch, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube, es war sogar ein Schweizer Uhrenhersteller.
Exakt, ja.
Die haben damit geworben, dass sie das mit der Zeit gelöst haben. Sie haben einfach angefangen, so wie die Unix-Time. Wir haben einfach ab einem bestimmten Datum angefangen, Sekunden zu zählen. Und das ist dann nicht mehr astronomisch korrekt, sondern das sind einfach nur noch Sekunden. Und die sind fortlaufend, sind weltweit gültig und alles andere haben sie sich gespart. Tage und so ein Quatsch braucht keiner. Du musst einfach nur die Sternzeit angeben.
Naja, also Tage jetzt nicht unbedingt, aber man hat halt dann einfach gesagt, okay, jeder Tag wird einfach in 1000 Beats unterteilt.
Oder so, ja.
Exakt, und ja. Ausgehend von der Biel Mean Time, weil Swatch halt in Biel sitzt. Mhm. und dann, wenn du halt sagst, okay, ich treffe mich mit meinen Leuten um 400 Beats, dann ist das für alle Menschen auf der Welt halt einfach derselbe Zeitpunkt, weil alle dann dieser Swatch-Internet-Zeit folgen. Ja?
Genau.
Also der Gedanke war so ein bisschen dieses so, ey, Zeitzonen sind mega kompliziert und sowas von gestern, lass uns einfach um 400 Beats treffen und dann ist halt klar, wann das ist, weil alle derselben Zeit folgen. Aber hat sich irgendwie nicht so ganz durchgesetzt.
Komisch, verstehe ich gar nicht.
Ja, also es ist ja ein Problem für eine eher kleinere Gruppe von Leuten, aber dass es direkt betrifft, mhm. möchte ich sagen. Ja, also okay. Indirekt betrifft es uns alle, keine Frage. aber wer schon mal ein Meeting in Dublin aufgesetzt hat, was er dann aber erst in der Woche drauf in Berlin ausführen wollte, der hat gemerkt, dass er das Meeting verpasst hat.
Eine Woche später was?
Also du willst dich
Du bist gerade
nächste Woche, du bist gerade in Dublin und möchtest dich aber nächste Woche 14 Uhr mit jemandem in Berlin treffen.
Ja.
Lädst ein zu diesem Meeting.
Ja.
Für 14 Uhr.
Ja.
Nächste Woche.
Ja.
Dann bist du aber nächste Woche in Berlin. Und der Kalender war clever und hat gesagt, naja, du warst ja vorhin noch in der anderen Zeitzone, deswegen triffst du dich natürlich um 13 Uhr. Mm. Also es ist so ein Geschäftsreisenden-Problem.
Eigentlich um 15 Uhr triffst du dich dann, oder aber so, ja. Die sind eine Stunde zurück zu uns.
Also könnte man sich jetzt überlegen, ob das Problem der schlaue Computer ist oder der Mensch,
ja,
also der diesen Kalender bedient. Also zumindest, ich sag mal so, ich hab im Moment auch viel mit indischen Kollegen zu tun, mhm, und bin da sehr dankbar darüber, dass ich einfach, wenn ich einfach von vornherein einstellen kann, okay, bitte berücksichtige die Zeitzone immer mit.
Ja.
Ja. Und dann steht das halt bei mir immer auf Berlin, Deutschland irgendwie. Und dann wird es aber bei denen halt immer zur richtigen Zeit angezeigt. Hm. Und ich dann auch die Möglichkeit habe, in meinem Kalenderprogramm quasi beide Zeitzonen anzuzeigen. Das ist genau. Schon sehr hilfreich.
Genau, also solange das Mapping konstant ist, das heißt also, und das heißt, du bist immer in derselben Zeitzone, dann funktioniert alles gut.
Ja.
Und
ja,
solange sich die Zeitzonen nicht ändern, funktioniert alles gut. Aber ja, wenn halt eine eher unstete Regierung entscheidet, nee, morgen machen wir das nicht mehr mit den Zeitzonen, dann ist das, ja.
Du meinst so wie Russland vor 2 Jahren oder so, haben die ja, glaube ich, mal gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht mehr von der Sommerzeit zurück, wir bleiben jetzt einfach in der ewigen Sommerzeit.
Ja, genau. Oh, okay.
Das hat die Menschen, die die Zeitzonen-Datenbank, die TZDB pflegen, hat das so ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht, weil das ist eine kleine, eingeschworene, sehr agile Community, ja, also mhm, die halt dafür sorgen, dass auf euren Rechnern und Telefonen das auch alles irgendwie funktioniert mit den Zeitumstellungen. Aber jetzt irgendwie mit 2 Wochen Vorlauf oder so, die offiziellen Meldungen mitzubekommen, das einzubauen und dafür zu sorgen, dass das in allen Betriebssystemen, in jeder Software dann zur Verfügung steht als Update, ist schon echt sportlich. Also da ist dann auch wieder diese Mischung aus Politik und irgendwas mit Software ist da echt hart.
Ja, und das ist eine der Situationen, wo man nicht, dein Computer fragt nicht jedes Mal irgendeinen Internetservice, wie sind denn gerade die Zeitzonen, sondern du lädst dir ja aktiv dieses Ding runter. Also wer jetzt ein Linux benutzt, wird ab und zu sehen, dass sich dieses TZ-Data-Paket updatet. Und das sind eben genau die kommenden Zeitzonenänderungen, die da drin stehen. Hm. Und genau, also Russland hat es gemacht, wobei das war noch relativ, also das hat viele Menschen betroffen, deswegen war es sehr, sehr auffällig. Es gibt aber viele, viele Regierungen, die aus politischen Gründen gerne mal sagen, nee, das mit den Zeitzonen, wir stellen jetzt unsere Uhren 23 Minuten vor, weil
ist besser.
Was auch immer, religiöse Gründe oder besser. Gefällt uns besser. Und dann wird die Regierung gewechselt innerhalb von 2 Wochen, weil es einen Umsturz gab.
Ja.
Und das wird dann wieder zurückgerollt. Und da haben die TZ-Data-Leute ziemlich viel zu tun. Aber es betrifft halt nur relativ wenige Menschen in dem Fall, weil das häufig in Regionen passiert, wo wirtschaftlich vielleicht nicht so viel los ist. Aber trotzdem gibt es immer was zu tun, was das angeht.
Ja, also es ist auf jeden Fall spannend, wenn man sich da mal so ein bisschen reinnerden will, dann kann man anhand der Timezone-Database kann man da auf jeden Fall so ein bisschen nachvollziehen, was politisch irgendwie so abgeht, sage ich mal.
Ja. Es hat auch wirklich relevante Auswirkungen, zum Beispiel, wenn man sich mit Datenbanksystemen beschäftigt und da den Datentyp für seine Lieferzeit oder sowas bestimmt, dann gibt es häufig sehr viele verschiedene Datentypen und einer davon sagt, naja, eigentlich hier will ich nur Daten nach 1970 eintragen. Dann wird einfach die Unix-Time benutzt. Mhm. Das ist ein sehr kleiner Zeit-Datentyp und da passiert auch wenig, wenn man den benutzt, weil wenn du da zwei Zeiten vergleichst, dann wissen die einfach, okay, Unix-Time rechne ich um und vergleiche die beiden. Wenn ich aber sage, nee, ich will hier den Historical Timestamp, wie auch immer der heißt, dann guckt deine Datenbank jedes Mal, wenn du einen Zeitstempel anfasst, ob das jetzt irgendwie im juliadischen oder im gregorianischen Kalender ist.
Ja.
Und das willst du vielleicht gar nicht, wenn es eigentlich nur um deine Datenbank von Bestellungen geht, wo wahrscheinlich keine vor 1400 Knips
ja, vielleicht
abgesendet
nicht.
Wurde. Ja, das finde ich, also es hat schon auch reale Auswirkungen.
Aber wenn ich um 1492 was bestellt habe aus den USA.
Und es ist immer noch nicht da.
Was?
Vielleicht war es Tee? Nee. Es war später, ich weiß.
Tee?
Ach so, nee, andersrum, Tee. Aus UK. Tea Party.
Ja. So, ja, also haben wir das rechnen mit Zeit macht Spaß, jawohl, oder so, also wenn ihr mal Spaß haben wollt oder leidensvolle Geschichten hören, dann fragt mal jemanden, der mit Daten und Datenbanken zu tun hat, wie rechnen mit Zeit, wie viel Spaß das macht oder auch manchmal nicht.
Ja, es ist Zeit für ein bisschen Musik, haben wir Musik? Vielleicht?
Ja.
Ich meine, es ist so fast die Hälfte.
Mein Musikrechner.
Oh, Entschuldigung. Ja, dann müssen wir noch mal drüber jammern, wie schrecklich es mit Zeit zu rechnen. Hatte ich vor ein paar Jahren auch. Da musste ich einfach nur so den Abstand zwischen zwei Zeitstempeln zu berechnen. Ich habe mich so dumm dabei angestellt.
Ja, nee, pass auf. Müssen wir jetzt nicht drüber reden.
Gut.
Weil ich habe den Musikrechner in der Hand.
Zur richtigen Zeit.
Wir hören weiter aus dem Free Music Archive. Einen Künstler, den wir öfter hören, oder eine Künstlerin. Nämlich Ketzer, diese Woche auf Platz 1 in den FMA Charts, wie immer unter einer Creative Commons Lizenz, Ketzer Normal Is.
Und ab geht's.
Oh, ich muss auch mal aufziehen. Was der Knurps sonst alles macht.
Thank you.
Willkommen zurück. Und der Hannes sagt, ach nee, wir haben die Musik ja schon angesagt. Ach, aber ich höre mich schon wieder nicht. Bin ich da? Hört ihr mich?
Du solltest da sein, ja.
Hört ihr mich? Weil ich höre mich irgendwie nicht. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen taub. Jetzt höre ich mich. Linkes Ohr. Alles gut. Willkommen zurück mit einer kleinen Nachricht oder eher einer Warnung an alle Second Factor Authentication Nutzer, die Authy von Twilio benutzen. Was ja erstmal ein gutes Ding ist, weil Second Factor Authentication ist immer gut. Um mal kurz nochmal zu sagen, was das ist. Das heißt, wenn du dich irgendwo einloggen willst mit, jetzt hört man mich, mit deinen Login-Daten, heißt es, du brauchst einen zweiten Faktor, also meistens einen Code, der auf deinem Handy entweder dir zugeschickt wird oder mit einem Generator generiert wird. Und Authy ist eben so ein Service, wo du halt diese ganzen Generatoren eben speichern kannst, dass du so im Fall, wenn du zum Beispiel dein Handy verlierst, dann trotzdem noch Zugriff auf diese ganzen Tokens eben hast. Ist mir auch schon mal passiert und hat mir den Arsch gerettet. Aber jetzt ist es halt passiert, die sind Opfer eines Data Breaches geworden. Und ungefähr 33 Millionen Nutzer sind betroffen, aber angeblich wurden nur die Telefonnummern eben erbeutet von den Nutzern. Es ist trotzdem doof, weil natürlich jetzt der Angreifer weiß, dass du er weiß deine Telefonnummer, das ist blöd. Dann weiß er ja auch, dass du Second Factor Authentication nutzt und das auch bei Authy halt machst. Also es wäre halt ein schöner Fall, um halt ein paar Phishing-E-Mails oder sowas zu schreiben oder halt anzurufen und sagen, hey, wir sind von Twilio und wir brauchen mal diesen Code für das und das oder so. Deswegen nur als kleine Warnung. Jetzt wisst ihr es und ihr seid gewarnt.
Im Sinne von, Authy hatte vor kurzem ein kleines Datenleck. Hier ist der Link, wo du deine Zwei-Faktor-Authentifizierung zurücksetzen kannst.
Ja, genau, sowas halt, genau. Ich scheine bestimmt auch betroffen zu sein, weil ich habe heute extrem viele Spam Texts wieder bekommen, also so irgendwie 20 oder sowas. Mhm. Aber alles DHL-Zeug, keine Ahnung. Aber ich meine, Daten sind Daten, ne?
Ja. Bei mir kamen auch viele und ich bin nicht bei Authy.
Ah, also okay, vielleicht ist der Facebook-Leak vor mehreren Jahren, vielleicht auch das, keine Ahnung. Aber heute kamen richtig viele Spam-SMS. Aber nur so als kleine Warnung, man kann jetzt eh nichts machen. Es scheint nur in Anführungszeichen die Telefonnummer betroffen gewesen zu sein. Aber wenn man das weiß, kann man ja nochmal ganz anders darauf reagieren, als wenn man es jetzt nicht weiß.
So, und nur nochmal kurz, der Service ist so, dass die deine Two-Factor-Authentication-Connections da speichern. Also du kannst da dein...
Naja, es ist verschlüsselt mit einem Passwort eben. Also das ist auch dann auf ihrer Seite encrypted, sagen sie zumindest. Aber du hast dann halt quasi in der Cloud alle deine... Heißt es Token oder Generator? Ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Dann eben verfügbar.
Okay, also du machst Authy auf und da stehen dann
da stehen deine alle meine Dinger Faktoren drin, genau.
Ah, okay, alles klar. Mhm.
Und das ist halt... sonst sind die ja immer so recht lokal und... mir wurde vor 4 Jahren mal das Handy geklaut und da war es echt gut, dass ich dann relativ schnell wieder auf alle Sachen Zugriff hatte, weil eben Authy das wusste. Also praktisch ist es schon. Es ist halt dann nur doof, wenn sowas passiert.
Ja, und von wegen, man kann da nichts machen. Naja, also die Daten sind erstmal weg, aber was natürlich bei sowas immer im Raum steht, inwiefern man da rechtlich gegen Authy gegebenenfalls vorgehen könnte, um dann zumindest noch ein bisschen Entschädigung zu bekommen. Also das ist ja jetzt gerade zum Beispiel beim Facebook-Datenleck oder Twitter-Datenleck ist ja da zum Beispiel das auch immer so ein Thema. Gibt auch einige Anwälte, die das so ein bisschen, also das ist völlig wertungsfrei gemeint, die da auch ein bisschen das so ein bisschen als Geschäftsmodell haben. Hier, wenn ihr Teil des Twitter-Datenlecks oder Facebook-Datenlecks seid, meldet euch hier an und dann kriegt ihr halt entweder sofort Geld oder wir gucken uns Musterfälle an und klagen die für euch durch. Ja, also, dass man jetzt gar nichts machen kann, es stimmt so nicht ganz, aber
ich meine jetzt erstmal als solche, jetzt sofort.
Ja. Ja. Genau.
Ja, und immerhin hat die Firma das halt auch recht schnell kommuniziert. Das finde ich auch halt sehr gut, weil vor ein paar Wochen kam halt auch ein anderes Identity Leak raus von einer Firma, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ich denke, es heißt Authentics. Das ist ein großer Dienstleister für sehr viele große Tech-Firmen, gerade in den USA, wenn man halt einmal wissen muss oder will, wegen irgendwelchen Gesetzen, wer eigentlich dann der Nutzer ist. Also da können die Leute oder müssen dann eben die Leute ihre Personaldaten hochladen, Foto vom Ausweis und sowas. Und da gab es wohl auch geleakte Zugangsdaten von irgendeinem Mitarbeiter, die sich für ungefähr ein Jahr in irgendwelchen Chatgruppen halt rumgetummelt haben und wo die Firma bis heute sagt, dass da eigentlich nichts passiert, obwohl halt von Hackern gegenteilige Berichte vorliegen, wo halt eben wirklich Personal, also es war ja in den USA, also vielleicht Führerscheindaten oder halt ID-Daten eben halt rausgelesen werden konnten. Und das ist dann halt schon richtig scheiße, ne?
Jo, total, ja. Wie das halt immer so ist, meistens sind das ja dann auch irgendwelche Startups, die halt irgendwie digital und agil und sonst was sind, wo dann aber Sicherheit, also ich will es nicht sagen, nicht groß geschrieben wird, aber wo halt aufgrund der Geschwindigkeit dann doch manchmal so ein bisschen so eine kleine Lücke ist. Mhm. Ich hatte erst heute wieder die Diskussion mit jemandem, der meinte, wollte mir ein Bahnticket kaufen per Lastschrift und wurde dazu aufgefordert, mich zu identifizieren.
Ja, das ist auch
also
die Deutsche Bahn.
Ein Bankkonto, das die Person schon länger dafür verwendet, ja, also ist jetzt nicht zum ersten Mal. Und entweder du sollst halt irgendwie ein Foto von deinem Perso und ein Selfie irgendwie hochladen.
Und halt nicht bei der Bahn.
Oder
sondern bei einem Drittanbieter.
Bei Verimi, die ja auch nicht gerade die größte, Reputation haben.
Womit wir übrigens wieder bei PayPal sind, ne?
Ja, genau.
Denn also danach konnte man nur mit PayPal zahlen.
Ja, genau. Und also entweder, wie gesagt, du lädst ein Foto von deinem Perso und irgendwie ein Selfie hoch, oder du gibst deine Bankdaten bei Verimi ein, um deinen Bankkonto zu...
Ach so, spricht man das aus, scheiße. Okay.
Aber ich hebe keinen Anspruch auf Richtigkeit der Aussprache.
Ich weiß es auch nicht.
Also in beiden Fällen hat mich da schon in erster Linie gestört, um das zu machen, muss ich eine weitere App auf meinem Telefon installieren.
Mhm. Ja.
Von X, Firma X, wo ich nicht, wo ich immer so denke, so was habt ihr denn geraucht bei der Bahn? So warum, also ich vertraue euch ja, wenn ich jetzt wenn die Deutsche Bahn sagen müsste, ich soll da meinen Ausweis bei denen hochladen, dann würde ich dann nur eher sagen, okay, als halt bei irgendeinem Dienstleister, wo ich nicht mal weiß, wie man den ausspricht.
Ja.
Ja, also, und da halt irgendwie, also das hat mich so genervt und ich bin mir sicher, dass ich von diesem Konto, wie dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin auch, habe ich mehrere 10.000 Euro an die Bahn überwiesen über die letzten 5-6 Jahre. Ja. Und auf einmal wollen sie, dass ich mich verifiziere. Was soll das? Also wirklich.
Ja, mir ging das beim Deutschlandticket so und dann, weil da gab es ja inzwischen durch noch mehr Einschränkungen, dass der Name und so weiter. Und es gab irgendwie auch noch einen Link, wie ohne die Verimi-App zu machen, aber der führte zu einer leeren Seite und der ging nicht. Also man war dann echt gezwungen, das damit zu machen, weil ich brauchte halt auch schnell ein Ticket. Das ist ja oft so, ne? Du willst ja irgendwie schnell ein Ticket dir klicken. Und es ging auch nur die, dann gibt es ja auch noch dieses Shady-Ding von wegen, dass du dich mit den Bankdaten einloggst. So. Ich dachte erst, na gut, ich habe jetzt hier so ein Konto, das will ich eh löschen, nehme ich doch das. Aber nee, es musste genau das Konto sein, mit dem du auch dann das bezahlst. Natürlich hätte ich auch drauf kommen können, aber war halt so ein bisschen, ja.
Aber schön, dass du mal ein bisschen Monkey-Testing machst und einfach mal random Kontodaten eingibst, finde ich gut.
Ja, naja, also ich habe es dann gemacht, weil ich habe dann auch gesehen in den Zugriffsrechten, dass die nur für 24 Stunden, aber trotzdem halt diese Zugriffs haben und angeblich halt auch nur den Namen rausgelesen haben. Aber ja, schön ist anders, ne? Also.
Mir ist es natürlich am Bahnsteig passiert.
Ja, siehst du.
10 Minuten vor Abfahrt des Zuges, wo ich so gedacht habe, nee, ehrlich nicht. Und dann zahle ich halt per PayPal, ne? Also, ja, nee.
Ja, aber Deutschlandticket ging gar nicht ohne. Also, da ging es gar nicht um Bezahlen, sondern es ging darum, um dich auszuweisen quasi.
Oh.
Und da warst du echt gezwungen und es gab keinen anderen Weg. Und ich habe auch mit einem Kollegen von mir gesprochen, der hatte das Problem auch. Der hat dann zweimal eins bezahlt, weil er eins irgendwie lokal gekauft hat, was dann ewig nicht kam. Irgendwo in Bayern. Und dann hat er noch mal eins online gekauft und hatte er zwei und keiner wollte zurückerstatten. Das war total bescheuert.
Ja, super.
Ja. Verimi war übrigens eins dieser Unternehmen, das sich durch so ID-Wallet-Geschichten hervorgetan hat.
Ah, daher kennt man den.
Also, da hatten wir ja auch mal eine Folge zu. Also, schaut da gern mal nach auf radio.ccc-p.org. Da findet ihr eine Folge zu ID Wallet zum Beispiel. Ja, also Verimi, vielleicht nicht ganz so empfehlenswert als vertrauenswürdiger Anbieter.
Passend, dass man im Hintergrund gerade die Deutsche Bahn gehört.
Ja, also vielleicht war es halt auch die ODEC, aber. Ja. Aber es ist halt auch mal so blöd, ne? Ich meine, wir haben ja diesen elektronischen Ausweis, ne? Und es gibt's ja alles. Aber trotzdem macht jeder so sein eigenes Süppchen. Also bei meiner Krankenkasse ja. musste ich mich authentifizieren und brauchte noch einen anderen Provider, brauchte noch eine App dafür, wo ich so denke, mein Handy kann dieses Ding auslesen. Gibt es da keine Universalschnittstelle, dass sie das dem einfach schicken oder so? Das kann doch nicht sein. Also
grundsätzlich geht das, aber es ist halt nicht so offen und es ist teuer und du musst da irgendwie zig Anträge einreichen, damit du ein authentifizierter Anbieter dies, das, jenes bist. Ja, es ist kompliziert, weil muss ja sicher sein und deswegen wird das mit ganz vielen Toren abgesichert.
Die, ich hatte sowohl die Anfrage bei der Rentenkasse, wie viel ich da eigentlich eingezahlt habe, das per elektronischem Ausweis, also genau, hält ich ans Handy ran, und die Kfz-Steuer. Geschichten gehen auch damit, genau. Aber
also die staatlichen Sachen gehen gut, aber Krankenkasse ist dann schon wieder zu weit weg.
Krankenkasse, da gibt es auch, gibt's auch eine Variante, aber du brauchst die Krankenkassen-App, die dann das wiederum nimmt. Und ich glaube, da war ich in so einer Deadloop. Und dann
ich brauchte die Krankenkassen-App und noch eine andere ID-Wallet, in der ich dann den Ausweis eingelesen habe. Oder haben sie es überhaupt gelesen? Ich weiß, ja, vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und die das dann wieder an die Krankenkasse geschickt haben. Und das war dann noch viel lustiger, weil dann brauchte ich die letzten drei Ziffern oder so bei einer Chipkarte und gebe die so ein und gebe die so ein und die so, ist falsch. Und ich so, hä? Und dann habe ich mal dann doch den Poststapel der letzten 6 Monate durchgeackert und dann kam dann doch irgendwann mal eine neue Chipkarte.
Ah!
Und die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, weil meine irgendwie noch bis Ende des Jahres galt und das war halt noch irgendwie 4 Monate entfernt oder so, ne? Kommst du ja nicht drauf. Und dann habe ich die gefunden und dann konnte ich die echten letzten 3 Ziffern eingeben. Aber es war ein bisschen ein Krimi, doch. Ja. Aber es ist ja cool, jetzt kann man so seine Online-Krankschreibung endlich auch mal einsehen und so. Das ist ganz nett.
Aber auch da hatte ich das Problem übrigens wieder, als ich eigentlich wissen wollte, ob das E-Rezept, also du hast ja, ich glaube, wir hatten das Thema schon, dass ein E-Rezept 2 Tage braucht, bis es durch die Faxgeräte gelaufen ist. Und ich hatte genau das Problem, dass ich jetzt, bevor ich loslaufe, weil ich an diesem Tag noch mein Rezept, mein Medikament brauchte, wissen wollte, ob sich's denn lohnt, zur Apotheke zu gehen. Und dann habe ich festgestellt, also es hätte sich jetzt gelohnt, zur Apotheke zu laufen, wieder zurückzukommen, weil das schneller gegangen wäre, als mich mit diesem Nonsens auseinanderzusetzen.
Oh nein.
Und ich glaube, ich habe auch mittlerweile wieder vergessen, ob es geht und wie es geht. Und wenn ich mich recht erinnere, war es immer nur irgendwie für eine Woche gültig oder so. Danach muss man es wieder machen, was auch immer man beim ersten Mal gemacht hat. Naja.
Ja, das mit dem E-Rezept habe ich noch nicht ausprobiert, aber halt mit EAO, das sieht man ganz gut in der App, das finde ich ganz praktisch. Und Erstattung ging super schnell mit meiner Krankenkassen-App, das fand ich auch sehr gut.
Okay, aber das geht, glaube ich, auch ohne. Das geht ohne irgendwelche elektronische.
Ja, aber es ging halt schneller, ich wollte schneller mein Geld haben.
Nee, ich meine, das geht ohne, dass du dich da irgendwie verifizierst. Ich glaube, das geht einfach nur, indem die dir einen Brief schreiben und dir sagen, hier ist jetzt dein Zugang zur App.
Ich muss das, glaube ich, trotzdem nochmal machen, aber keine Ahnung. Vielleicht ist meine Krankenkasse sehr.
Krankenkasse wahrscheinlich anders,
ja. Okay. Ich denke auch, dass es jeder anders macht, aber es ist ja wieder doof, weil dann alle irgendwie das Rad neu erfinden oder halt jeder hat einen anderen Dienstleister. Das heißt, also.
Also doch wieder lieber Monopole.
Naja, ich wollte gerade sagen, dezentrales Chaos.
Ja, also.
Ich meine halt nur, wenn es halt irgendwie so eine Schnittstelle gibt, wie an einem Perso oder so. Warum brauche ich einen externen Dienstleister dafür?
Ich meine, es fängt ja schon damit an, gibt es sowas wie offene Standards? Ja, nein, vielleicht. Ne? Also das können ja durchaus unterschiedliche Anbieter sein, meinetwegen, aber nutzen sie denn wenigstens ungefähr denselben Standard? Da fängt es halt schon teilweise an, dass es sich, wenn es sich so ähnlich anfühlt, wenn sie die ähnlichen Authentifizierungen irgendwie verwenden, dann macht das schon durchaus Dinge einfacher, als wenn jeder wirklich so komplett sein eigenes Süppchen kocht. Ah ja. Tja. Aber, also, ich habe so ein kleines bisschen aus eurer Unterhaltung rausgehört, es ist nicht alles schlecht, es gibt auch positive Seiten, aber manche Sachen sind auch einfach echt schlecht.
Also ich meine, wir haben ja, der CCC hat ja auch eine Positionierung zu dem elektronischen Perso, aber ja, zumindest funktioniert da halbwegs mit den Dingen, mit denen er funktionieren soll. Ja, aber dann halt auch nicht übergreifend genutzt. Naja. Gut, auf zu anderen ekligen Themen.
Boah, Cut, abrupter Cut, Brücke abgerissen.
Da hat man ja schon gar keinen Bock mehr. Nein, aber.
Wenn ich hier nur die Überschrift lese, die du ins Bett geschrieben hast, da habe ich schon keinen Bock mehr. Ja.
Also, wir kommen von windigen Unternehmen, die irgendwie Identitäten haben wollen und für uns verwalten wollen, zu was ganz Schönem. So einer Fußball-EM, wo gar nichts schieflaufen kann, weil ja gerade auch insbesondere die Sicherheitsbehörden, vielleicht sollte ich zwischendrin sagen, ganz große Anführungszeichen und ganz viel Ironie, das überträgt sich immer so schlecht, ja. Also es läuft ja aktuell immer noch die Fußball-EM hier bei uns in Deutschland und das ist natürlich auch für die Sicherheitsbehörden ein großes Thema. Und es gibt natürlich auch so ein paar Berichterstattungen über die Einsatzzentralen, wo alle Daten zusammenlaufen, damit nichts passieren kann, was auch immer vielleicht passieren könnte. Hoffentlich passiert nichts. Aber so eine Sache, die Menschen aufgefallen ist, war vor kurzem, dass in der Einsatzzentrale in Bayern hatten sie da so einen kleinen Videobericht gezeigt, wo unter anderem zu sehen war und auch so ein bisschen erklärt wurde, also ja, hier sehen wir in Echtzeit die Position der Fußballfans und übrigens da kann man ganz gut sehen die S-Bahn in München, weil da ist der Verlauf, da sind halt irgendwie mehr Fans irgendwie unterwegs. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, also was genau, auf welcher Datengrundlage passiert das denn eigentlich? Und da haben Menschen sich das mal so ein bisschen angeschaut und stellt sich raus, das ist aufgrund der Ticket-App der UEFA. Also, wenn ihr die Ticket-App installiert habt, weil ihr ein Ticket habt für eins der Fußballspiele und ihr habt ein Ticket da drin, dann wird eure Position live und in Farbe potenziell den Sicherheitsbehörden zugespielt. Also zu ihrer und unserer Sicherheit, zur Verbesserung der Servicequalität der Sicherheitsbehörden wird ihr Standort gerade live aufgezeichnet.
Also wie schön, oder? Google Maps nur nicht so anonymisiert ist.
Naja, das ist ja bestimmt nur anonymisiert, die Standortdaten.
Ja, bestimmt nicht.
Aber, also, und das ist natürlich auch in den in den Datenschutzbestimmungen, du hast ja da deine Zustimmung gegeben, also.
Ist ja wild.
Ja.
Na gut, da fragt die UEFA-App bei der Installation schon, hey, darf ich auf deinen Standort zugreifen? Und die meisten klicken ja auf Ja, weil das meistens auch heißt, die will einfach nur wissen, wie es WLAN heißt oder so. Und
Ja, oder vielleicht hat sie einen Finde den Weg zum nächsten Stadion-Funktion auch noch, mit dem es irgendwie plausibel irgendwie erscheint.
Aber trotzdem müsste die ja fragen, ob sie permanent zugreifen darf. Na, das ist ja echt spannend. Da will ich sie ja direkt auf irgendeinem Wegwerftelefon installieren und mal gucken. haben wahrscheinlich andere gemacht.
Tja. Also, aber das, also.
Aber ich möchte mir dafür jetzt nicht ein Ticket kaufen, ist ganz schön teuer.
Kriegst ja eh keins mehr, aber ja. Aber das ist halt so eine ziemliche Schweinerei an der Stelle, weil, also, du bist ja quasi gezwungen, diese App zu benutzen. Also, wenn du ins Stadion willst, dann bist du gezwungen, diese App zu nutzen. Und es gibt halt keinen Weg dran vorbei. Ja. Und also insofern, das ist eine Riesenschweinerei an der Stelle. Aus meiner Sicht Sicherheitserwägung auf der einen Seite, ja okay, aber es ist halt einfach ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, wenn halt irgendwie mein Standort, und sei ja noch so anonymisiert, geteilt wird mit den Sicherheitsbehörden. Das ist halt so sowas von 1984, das geht halt einfach nicht.
Das ist ja auch so die Frage, ob du daraus schließen kannst, nur weil viele, viele Leute an einem Ort sind und die schicken die Polizei hin, ob da halt wirklich keine Ahnung, eine Massenschlägerei ist oder ob die sich einfach nur in den Armen liegen und Fußballlieder grölen.
Na, wir hatten es ja vorhin schon von der Bahn. Das ist ja schon so, dass die Bahn darauf reagiert, wenn irgendwo Fußballspiele sind, indem sie zum Beispiel aufpassen, dass sich die Züge mit den also wie war das, wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Hamburg gegen München spielt in München, dann wissen sie schon, hier werden sich Züge treffen, die potenziell gegnerische Mannschaften an Bord haben.
Oh Gott.
Und dann wird schon zugesehen, dass ein Zug zu spät kommt und eben, dass die beiden nicht gleichzeitig im Bahnhof landen.
Das ist so krass, oder?
Also ja, und dann, das ist ja auch dann immer die Situation, in der dann sehr, 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 sehr viel Bundespolizei am Bahnsteig steht. Also kann mir schon vorstellen, dass das unter Umständen helfen könnte, aber ja, ist das ein gerechtfertigter Eingriff in die Privatsphäre? Also derart schwierig, schwierig.
Genau, also man kann da die Verhältnismäßigkeit durchaus mal mit einem sehr großen Fragezeichen auf jeden Fall versehen. Ja, also bei sowas ist ja auch immer die Frage, kann man das nicht vielleicht auch anders lösen? Weil, wie gesagt, also live den Standort an Sicherheitsbehörden weiterzugeben, ist halt ein massiver Eingriff einfach in die Privatsphäre, egal wie anonymisiert oder nicht da irgendein Standort irgendwie ist. Wollen wir noch weitermachen mit Schweinereien der UEFA?
Hast du was?
Es sind auch mehr Schweinereien.
Und zwar gibt es bei Frag den Staat ein sehr unterstützenswertes Portal zum Thema Informationsfreiheit und Co. Gibt es einen schönen Artikel darüber, was sich die UEFA alles so hat einräumen lassen von den sogenannten Host Cities, also von den ausrichtenden Städten, die quasi die EM ausrichten. Also da gibt es jede Menge Sachen. Also ich meine, es fängt schon damit an, dass die UEFA steuerlich entlastet wird. Also trotz Milliardenumsatz gibt es Steuervergünstigungen für die UEFA in unbekannter Höhe. Also da will sich die Bundesregierung, insbesondere das Bundesfinanzministerium, hüllt sich da in Schweigen. Es wird zwar gesagt, irgendwie in der Bundespressekonferenz, ja, aber es ist ja auch irgendwie ein wirtschaftlicher Faktor und andere Länder in Europa machen das ja auch, so gewisse Steuererleichterungen, aber man darf halt schon mal in Frage stellen, also die UEFA beteiligt sich halt nicht an, wir sprachen gerade über die ganzen Sicherheitsgeschichten, da beteiligt sie sich halt nicht dran, da irgendwie für Polizeiaufgebot mit zu bezahlen und kriegt dann noch Steuervergünstigungen. Also ich weiß nicht, mein Gerechtigkeitsempfinden ist auf jeden Fall tief berührt. Und außerdem ist das Versammlungsrecht im Umfeld der Stadien deutlich eingeschränkt. Es gab so quasi Vorverkaufsrechte für gewisse Tickets für die Städte, dies, das, jenes. Kann man sich alles so ein bisschen anschauen auf Frag den Staat, in dem Blog. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen dazu und auch entsprechende Dokumente, die frei bekommen wurden von den einzelnen Städten. Und unter anderem gab es ja auch die Meldung, dass Bremen war so die einzige Stadt, die irgendwie so ein bisschen sich gewehrt hat gegen diese Knebelverträge, die da mit den Host-Cities abgeschlossen wurden. Und ratet mal, welche Stadt als einzige Nicht-Ausrichter von der EM wurde.
Bremen.
Ja. Ach, Mensch. Zu einfach. Ja. Also das ist man kann ja viel schimpfen auf so Kapitalismus und so, aber also
machen wir.
Sowieso. Machen wir. ja, also das ist auf jeden Fall mal ein sehr schönes, also sehr unschönes Beispiel auf jeden Fall an der Stelle, wo es mal sehr konkret wird. Wo wir gerade bei Frag den Staat sind, ich habe ja schon gesagt, die machen gute Arbeit. Da gab es außerdem auch vor kurzem auch diese Meldung rund um Bettina Stark-Watzinger. unsere Bundesbildungsministerin, die hat, also in deren Ministerium wurde ja mal laut drüber nachgedacht, inwiefern man Menschen, die sich, ich glaube, gegen die Räumung von Universitäten mit Pro-Palästina-Bezug geäußert haben, beziehungsweise auch für Meinungsfreiheit eingetreten sind, dass man, also es gab einen offenen Brief von Mitarbeitenden von Hochschulen in Bezug auf die Räumung, ich glaube, hier an der FU Berlin war es, glaube ich. Und auf diesen Brief als Reaktion hat man mal im Bundesbildungsministerium mal darüber nachgedacht, unter anderem, inwiefern man vielleicht mal Fördergelder prüfen sollte, mindestens mal. Was, ich sag mal so, aus Sicht der Bildungs- und Meinungsfreiheit natürlich ein starkes Stück ist. Und Frau Stark-Watzinger streitet bisher ab, irgendwas davon gewusst zu haben. Es gibt bislang keine öffentlich verfügbaren Dokumente, die was anderes belegen. Aber es gibt den starken Verdacht, dass man über eine Chat-App namens, ich glaube, Wire heißt sie, dass man da vielleicht halt gewisse Absprachen halt getroffen hat. Und da hat Frag den Staat jetzt erwirkt, dass vorerst keine Nachrichten dahingehend gelöscht werden dürfen.
Das hatten wir doch schon mal auf EU-Ebene, ne? Dass irgendwie sowas, genau sowas gemacht wurde und dann waren die Nachrichten aber doch komisch verloren gegangen.
Das kommt immer mal wieder vor. Also auf EU-Ebene ging es da, glaube ich, um die Absprachen mit Pfizer, insbesondere rund um die Höhe der Beträge.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ah ja, spannend. Na, mal gucken, was da rauskommt.
Ja.
Ja, selbst wenn nichts rauskommt, ist es immer ganz gut, wenn man es wenigstens mal versucht, um so ein bisschen im Dreck zu wühlen, dass sie nicht denken, dass man nicht denkt, hier geht alles ohne Folgen durch. Naja.
Was zum Glück ohne Folgen durchgeht, ist eine weitere Sache von Frag den Staat. nämlich, die haben ja die NSU-Akten veröffentlicht oder einen Teil der NSU-Akten. Mhm. Und da gab es ein Ermittlungsverfahren gegen Frag den Staat. Aber das wurde jetzt mittlerweile eingestellt. Also auch da, das ist an der Stelle mal auch eine gute Nachricht. Die guten Nachrichten.
Die guten Nachrichten zum Schluss.
Ja.
Genau, wir nähern uns dem Ende unserer Chaosstunde.
Yay.
Wir sollten darauf hinweisen, dass ihr uns wieder hören könnt, hier zur gleichen Uhrzeit am zweiten Montag im August dann.
Oh, das Jahr ist schon fast um, meine Güte.
Ja. Und ansonsten könnt ihr uns, darauf weisen wir auch immer wieder hin, jeden Mittwoch, das ist also auch heute ab 19 Uhr, Quatsch, habe ich Montag, Mittwoch, was ist denn hier? Heute ist Montag.
Heute
ist ja, aber Montag. Man kann uns mittwochs um 19 Uhr im Chaos-Treff in der Machbar treffen, auch unsere Moderatoren und Innen im Haus 5 im Freiland. Das Freiland ist 10 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, also wirklich hier ganz nah dran. Kommt gerne vorbei, wenn ihr aus der Region seid und schaut euch das mal an. Es wird viel genördet und geredet und ein bisschen gekocht.
Und gelötet wird
und
auch regelmäßig.
Und gelötet.
Gelöten, löten, löten.
So, und ansonsten könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen an radio@ccc-p.org oder auf Mastodon ccc@chaos.social.
Jawohl.
Haben wir noch was vergessen an Bürokratie?
Nö.
Dann spielen wir zum Abschluss noch ein bisschen Musik, bis uns bis uns der Freiland-Bot überschreibt, der Frappo-Bot überschreibt.
Juhu.
Und zwar von Beat Mechanic Requiem for a Dream. Wie immer unter einer CC-Lizenz. Ja. Es hört sich anders an, als man denkt.
Ich hoffe, weil das eigentliche Lied, was so heißt, das macht mir Albträume.
Viel Spaß.
Gibt ja auch einen Film, der so heißt.
Ja, der macht mir auch Albträume.
Tschüss.